Schlag mit mir nochmal den zweiten Petrusbrief auf. Den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Wir haben letztes Mal mit diesem Brief begonnen und wollen heute einfach da möglichst weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich werde noch ein bisschen wiederholen, damit wir in den Text hineinkommen. Und wir wollen heute von Kapitel 1 einfach mal die Verse 1 bis 11 lesen. Das heißt nicht, dass die Predigt über diese ganzen Verse sein wird, aber die Argumentation von Petrus hängt so zusammen, dass es, glaube ich, hilfreich ist, einmal den Zusammenhang gelesen zu haben, um dann ganz einfach die nächsten Verse zu betrachten. Ich denke mal, wir werden bis Vers 4 kommen. Aber jetzt einmal von 1 bis 11 im zweiten Petrusbrief. Simon Petrus, Knecht oder Sklave und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Lass uns noch einmal zusammen den Herrn anrufen. O Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir. Im Namen Jesu, weil du gesagt hast, alles, was wir den Vater in seinem Namen bitten, das wird er uns geben. Wir danken dir, dass wir diesen Zugang haben durch Christus und sein Blut. Und wir danken dir, dass wir zu einem Thron der Gnade kommen. Wir wollen beten, was wir gerade gesungen haben, dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. So komm du in unsere Mitte und erkläre uns dein Wort und gib uns, dass jeder Einzelne den Reichtum deines Wortes in seinem eigenen Leben sieht, für sein eigenes Leben sieht, dass wir alle wachsen in der Gnade und in der Kenntnis und im Glauben. damit du verherrlicht wirst durch dein Volk. Herr, hier sind wir. Handle an uns um deines Namens willen. Amen. Das letzte Mal haben wir gesehen, wer den Brief schreibt. Es ist Petrus. Petrus beginnt mit seinem Namen, den er von Anfang an hatte, Simon. Und so hat ihn auch Jesus genannt, Simon, Jonas Sohn, ich will dich zu einem Felsen machen, zu einem Petrus. Und das war Jesu Absicht. Hier begegnen wir einem Petrus, nicht einem Petrus, wie er war, als der Jesus ihn rief und begegnete, sondern hier begegnen wir einem Petrus, der das Handeln Gottes in seinem Leben erfahren hat und durch dieses Handeln Gottes so verändert worden ist. Wir begegnen hier einem reifen Gläubigen, der am Ende seines Lebens steht, der kurz davor ist, gekreuzigt zu werden, wie uns die Überlieferung sagt, aber der ein Apostel, ein Sklave und Apostel Jesu Christi ist. Wir sehen diese beiden Dinge, die so reich zusammenkommen, Sklave und Apostel. Sklave in dem Sinne, dass er sieht, dass die Herrlichkeit seines Dienstes ist, ein Sklave seines Meisters zu sein. Und das haben wir ausführlich betrachtet. Aber im Nachdenken darüber musste ich nochmal gerade am ersten Petrusbrief denken, was der Reichtum dieses Sklaven ist, nämlich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Diese Sklaven sind berufen, Könige und Priester zu sein für ihren Gott. Sklaven, die berufen sind, einmal auf Thronen zu sitzen mit dem Sohn Gottes und in der Herrlichkeit Herrscher zu sein über die ganze Erde. Und das ist etwas, das ist schon ein Reichtum, dem diese Sklaven zugesprochen werden, sodass jeder, der ein Sklave Jesu Christi ist, sich rühmen darf, dieser Sklave zu sein. Nun, Apostel ist in erster Linie jemand, der Zeuge des Lebens und der Auferstehung ist, also der Jesus nach der Auferstehung gesehen hat. Das ist in dem Sinne ein Apostel, bestimmt das Fundament für den Glauben zu legen. Das ist wichtig in unserer Zeit, weil immer wieder Menschen aufstehen und sich für Apostel halten und damit auch das Christentum verführen. Leider ist hier viel Unfug, finden wir viel Unfug hier in der Gemeinde, viele Behauptungen, Selbstansprüche, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Und da müssen wir einfach sehen, hier ist jemand, der von Gott gesandt ist. Und ich musste selber nochmal drüber nachdenken, was es bedeutet, Sklave und Apostel zu sein. Und da fiel mir ein, dass gerade diese Verbindung diesen Dienst von Petrus so wichtig für uns macht. Bevor ich das sage, will ich uns erinnern, in gewisser Weise sind wir alle Gesandte. Wir haben das letzte Mal gesehen. Gott hat uns bestimmt, als Gotteskinder, ein Priestervolk zu sein, ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum. Also wir gehören gar nicht uns, sondern einem anderen. Wir sind Sklaven. Und hat uns einen Auftrag gegeben, die Tugenden dessen zu verkündigen, also die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften dessen zu verkündigen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind gesandt auf dieser Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wir alle sind als Gotteskinder dazu berufen, Gesandte zu sein in dem weiteren Sinne. Nur die Apostel, die mit Jesus waren, haben das Fundament der Gemeinde gelegt. Niemand kann dieses Fundament widerlegen, nochmal legen. Deswegen gibt es keine weiteren Apostel. Aber im weiteren Sinne ist ein Missionar, ist jeder von uns ein Missionar, ein Gesandter. Ein Bote des lebendigen Gottes. Das Licht unseres Gottes in diese Welt zu tragen. Jetzt kommen wir zurück. Sklave und Apostel. Ein echter Sklave. der in seinem Herzen sich ganz seiner Berufung hingegeben hat, repräsentiert die Botschaft seines Herrn. Genau das macht es so sicher, dass er nicht seine eigene Agenda fährt, sondern dass er sagt, meine Agenda ist die meines Herrn, ich bin nur Sklave. Selbst wenn er zu Unrecht behandelt wird, davon ist der erste Petrusbrief voll, selbst wenn er hart behandelt wird, selbst wenn man ihn kaufen will oder bedrängen will, er weiß eines, ich gehöre einem anderen. Darum geht es nicht um mich, sondern um den, der mich gesandt hat. Dieses Sklave-Sein gibt uns die Sicherheit, dass der Apostel nicht seine Botschaft hat, sondern die Botschaft seines Herrn. Dass er nicht seine Agenda aufschreibt, was wir hier von Petrus haben, sondern dass es Worte des lebendigen Gottes sind. Und als solche wollen wir uns diesem stellen und es aufnehmen. Gott gibt seinen Apostel, dass er zu uns redet. Vielleicht noch ein Ansporn, um die Wichtigkeit dieses Textes zu sehen und auch um zu sehen, wie entscheidend es ist, dass wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen. Ganz einen kurzen Hinweis auf den Vers 11. Jeder, der schon jemand hat sterben sehen, der weiß, wie groß die Unterschiede sind bei Menschen, die sterben, selbst bei denen, die sich Christen nennen. Und die Christen sind. Schaut, was Petrus hier sagt, und er sagt es hier kurz vor seinem Tod. Er sagt, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Das ist ein wunderbares Spannungsfeld, weil wir haben das letzte Mal gesehen, dass er gesagt hat, dass er von den Christen schreibt, den Heidenchristen, die im Norden der heutigen Türkei leben, als Jude, als jemand, der mit Jesus gelebt hat, sie haben den gleich kostbaren Glauben empfangen. Und dann am Ende aber sagt, dass wenn sie an diese Dinge festhalten, ihnen so der Eingang in das himmlische Reich reichlich gewährt wird. Nun, jeder kostbare, echte Glaube wird Eingang finden in das himmlische Reich. Ich glaube, Petrus spricht hier von der Freimütigkeit, von der Freude, mit der sie in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Und das ist nicht einfach selbstverständlich. Petrus schreibt das hier als jemand, der kurz davor steht. Und der Herr will es gebrauchen, dass auch wir im Grunde genommen alles bekommen, dass wenn der Tag unseres Heimgehens kommt, wir nicht mit Ängsten, nicht mit Zweifeln, sondern mit großer Zuversicht und Freimütigkeit dem entgegenschauen, der uns errettet hat. Wenn wir jetzt genau hinschauen, dann sehen wir, ich danke dir, Philipp, dass du mehrmals das auch wiederholt hast, es geht hier den Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Und Philipps Übersetzung hat gesagt, durch die Gerechtigkeit Gottes. Und das liegt einfach daran, dass beide Übersetzungen möglich sind vom Griechischen her. Aber es ist kein großer Unterschied, es ist auch kein großer Konflikt darin, ob es der Glaube an die Gerechtigkeit ist oder durch die Gerechtigkeit. Denn das ist ja, was wir das letzte Mal betont haben. Der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes ist der Glaube, der darauf beruht, dass Gott gerecht ist. Aber ich will das noch einmal uns hier vor Augen halten beziehungsweise erinnern, weil es so entscheidend ist für unseren Glauben. Das Kreuz mit seiner ganzen Hässlichkeit, das Kreuz in der Art und Weise, wie es Menschen hinrichtet, ist ein schrecklicher Ort, ein furchtbarer Ort, ein Ort der Grausamkeit und des Blutvergießens. Viele Menschen haben gesagt, Die schlimmste Foltermethode, die sich Menschen ausgesucht haben, für Menschen, die ihnen nicht passen. Der Herr hat das ausgesucht für seinen Sohn. Gott selbst hat bestimmt, dass er so hingerichtet wird. Und doch ist es nur ein minimaler Anteil, den Menschen äußerlich sehen, wenn sie an die Grausamkeit des Todes am Kreuz schauen. Das Kreuz ist weit schlimmer für den Herrn Jesus. Für die Mörder rechts und links war es etwas Grausames, so zu sterben. Aber für Christus bedeutet es weit mehr. Es bedeutete, in dieser Zeit noch unter dem ganzen Zorn Gottes zu sein. Es bedeutete für ihn, die Hölle auszuschlürfen. Es bedeutet, dass Gott dass Gott der Allmächtige in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit die Sünde gerecht bestraft. Und zwar so gerecht, dass nichts ausgeblieben ist. Das Kreuz enthüllt also die ganze Hässlichkeit und Schrecklichkeit jeder Übertretung, auch der kleinsten Übertretung. Es zeigt einen gerechten Gott, der, wenn er je einen Grund hätte, sein Auge vor der Sünde zu verschließen, es hier tun müsste, wo sein Sohn hing, den er mehr als alles liebte. Wenn Gott je einen Grund gehabt hätte, Nachsicht zu üben, nicht die ganze Gerechtigkeit auszuführen, dann wäre es hier gewesen am Kreuz. Und doch schlägt er so gerecht zu, so gerecht, dass selbst alle Ankläger der unsichtbaren Welt nichts aussetzen können an der Gerechtigkeit Gottes. Gott selbst, Gottes Zorn selbst ist vollkommen zufriedengestellt in dem Gericht über die Sünde am Kreuz. Und doch ist das Kreuz so ein herrlicher Ort der Gnade. Ein Ort, der die Gnade in so einem Übermaß offenbart und darstellt und präsentiert, dass wir das Ausmaß nicht begreifen. Die Psalmen sagen uns, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet und sie staunen über dieses Wunder, Gnade und Wahrheit in einem Punkt zusammengekommen. Und das sehen wir dann, wenn wir sehen, dass die hier am Kreuz Gottes Gerechtigkeit an dem offenbar wird, der keine Sünde getan hat, damit Gott Gnade gibt und Vergebung dem, der die Sünde getan hat. Der Übertreter empfängt die Vergebung Gottes. Aber nicht nur die Vergebung, sondern empfängt alle Verheißungen, die der verdient hat, der nie gesündigt hat. Ist das nicht Gnade? Er vergibt uns nicht nur unsere Schuld, dass er die Hölle verschließt für die Glaubenden, sondern er öffnet den Himmel und gibt ihnen Verheißungen, die alles übersteigen, was sie begreifen können in diesem Leben. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden, sagt Johannes. Und er will damit sagen, selbst ich, der ich solche Offenbarungen von Gott habe, kann noch nicht erkennen, wie groß die Gnade ist, die Gott uns in Christus Jesus gegeben hat. Der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes ist darum ein kostbarer Glaube, ein unfassbar kostbarer Glaube, weil er hält etwas fest, was Gott in Christus getan hat. Und deswegen endet auch unser Vers, das muss ich hier nochmal betonen, er sagt, den kostbaren Glauben empfangen haben an die Gerechtigkeit oder durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Hier unterscheiden sich die Ausleger. Manche meinen, er spricht hier von Gott, dem Vater und von Jesus Christus. Da aber ein Artikel gebraucht wird, scheint es eher darauf hinzudeuten, dass er hier davon spricht, dass dies der wahrhaftige Gott ist, nämlich der Herr Jesus Christus. So wie Thomas es bekennt nach der Auferstehung, als er sagt, mein Herr und mein Gott. Petrus zeigt immer wieder, dass dieser Sohn Gottes Gott selbst ist, Gott geoffenbart im Fleisch. Und jetzt kommen wir zum Vers 2. Und der Vers 2 gibt uns, ist deswegen wichtig für uns, weil er uns nochmal das Ziel seines Anliegens gibt. Oder im Grunde genommen ist es ein Segenswunsch, ein Gruß. Ein Gruß, der damals immer wieder gebraucht wurde, der geläufig ist. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, merken wir, dass er genau diese Dinge immer wieder bringt. Jemand hat gesagt, die Griechen, wenn die jemand begrüßt haben, haben sie gesagt, Gnade oder dieses Charis. Gnade. Und der Jude, was sagt er bis heute? Shalom. Shalom. Und sie bringen das zusammen und sagen Gnade und Friede. Aber sie stellen es auf einer ganz anderen Ebene. Weil es hier um mehr geht als nur äußerliches Glück, Wohlbefinden, Gesundheit. Der Grieche meinte Glück, Wohlbefinden, Gesundheit. Der Jude sagte Friede. Und er wusste, was es bedeutet, Frieden zu haben inmitten von dieser kriegerischen, sündigen Welt. Das Evangelium gibt ihm eine ganz andere Qualität, eine andere, ganz andere Grundlage. Wenn er sagt Gnade, meint er Wohlergehen im geistlichen Leben, gesund zu sein im Glauben, alles zu haben, was Gott gemacht hat, was er den Menschen gegeben hat in der Schöpfung vor dem Sündenfall. Das heißt, die Wiederherstellung dessen, was vor dem Sündenfall war und noch weit darüber hinaus, das meint er mit Gnade. Und der Friede ist auch etwas ganz Besonderes, weil das Evangelium bringt den Menschen Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Die Feindschaft ist überwunden, hinweggetan. Der Fluch hinweggetan. Der Mensch hat Frieden mit Gott, kommt in die Gemeinschaft mit Gott. Wodurch? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. Aber das Anliegen von Petrus, wenn er das wünscht, dass dieser Wunsch, dieser Segenswunsch sein Anliegen ist für die Gläubigen, und das ist so ein allgemeiner Brief, wir müssen sagen, das ist sein Anliegen für uns. Er schreibt den Gläubigen, er schreibt uns heute, dass er will, dass unsere Gnade und unsere Friede zunehmen. Damit sagt er klar, dass er von denen, dass er die anspricht, die eben diesen kostbaren Glauben empfangen haben, die gläubig sind an dem Herrn Jesus Christus. Wer gläubig geworden ist an dem Herrn Jesus Christus, hat Gnade von Gott empfangen. Aus Gnade seid ihr errettet. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aber was möchte er? Schaut, er sagt es hier, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Mehr und mehr. Er meint, diese Gnade, die wir empfangen haben, soll größer und größer werden in unserem Leben. Und gleichzeitig soll der Friede tiefer und tiefer werden. Die sollen wachsen und zunehmen. Darum schreibt er den Brief. Das ist seine Absicht für die Gläubigen. Er endet den Brief damit, um es nochmal zu betonen oder zu zeigen, wie wichtig Petrus das war, wenn er in Kapitel 3, Vers 18 im letzten Vers sagt, wachst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachset in der Gnade. Es geht ihm also darum, dass wir ein größeres Verständnis von Gnade haben, dass Gnade und die Kraft der Gnade an uns reichlicher und reichlicher offenbar wird. Es geht darum, dass der Friede zunimmt und größer wird, fester wird, unerschütterlicher wird. Das, was die Absicht von Petrus ist, für das Volk des Glaubens. Wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, dann merken wir, dass er nicht von einem äußerlichen Frieden spricht, dass er nicht von einer äußerlichen Ruhe spricht, sondern dass er gesagt hat, er hat den Gläubigen geschrieben, wenn ihr leidet, wenn ihr verfolgt werdet, wenn Unrecht euer Leben begegnet, dann sagt er, das ist normal, dann nehmt es doch an als von Gott, das ist doch das, wozu Gott euch berufen hat. Im Gegenteil, er sagt, wer zu Unrecht leidet, der empfängt Gnade von Gott. Gnade. Er zeigt also, dass es hier um Gnade und Friede geht, um eine Gnade geht und einen Frieden geht, der nicht abhängig ist von den Umständen, sondern im Gegenteil. Der inmitten von widrigen Umständen zunimmt und wächst. Er zeigt uns auch, wie diese Gnade zunimmt und wächst, indem er sagt, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Und darum ist es sein Anliegen, dass jeder Gläubige mehr erkennt, wer Gott ist, wie er ist. Ich las bei jemandem, dass diese Erkenntnis, das muss man heute betonen, nicht ein Wissen über Gott ist, sondern wie es das alttestamentliche Wort immer wieder gebraucht, eine Erkenntnis, die zur Gemeinschaft mit Gott führt, die so tief ist, so innig, dass wir seine Charakterzüge verstehen und sie solch eine Bedeutung für unser Leben haben, dass sie uns große Freude geben an der Gnade Gottes, die wir empfangen haben, erstens, und zweitens, dass sie uns tiefen Frieden geben, weil Gott so ist, wie er ist. Ich will es in einem einfachen Beispiel erklären, was ich damit meine, warum das so wichtig ist. Als Lazarus krank war, da sandten Maria und Martha Boten zu Jesus, sie solle doch kommen und helfen. Sie vertrauten darauf, dass Jesus Lazarus lieb hatte, denn sie schrieben sogar, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus dann kam, dann sagte Martha ganz klar, ich glaube, dass du die Auferstehung bist und dass wir auferstehen werden. Aber was sie nicht verstand war, dass Jesus selbst die Auferstehung gegenwärtig war und nicht zu spät gekommen ist. Und erst als er den Lazarus aus den Toten herausrief, erfuhr sie, was es bedeutet, dass Jesus da ist. Die Evangelien sind voll davon. Immer wieder zeigen sie, dass sie die Frage stellen, wer ist dieser? Jesus treibt den Dämon aus und sie fragen, wer ist dieser? Er stillt den Sturm und sie fragen, wer ist dieser? Und wir merken, da passiert etwas. Sie sagen, wenn du ihn fragen würdest, kennst du Jesus? Er würde sagen, ja, ich kenne ihn. Nenne seine Eigenschaften und sie würden alles Mögliche aufzählen. Aber als sie ihn dann erfahren in seinem Handeln, als sie ihn wirklich erkennen in dem, was er tut oder weiter erkennen in dem, was er tut, da kommen sie ins Staunen. Und ihr Glaube wird verändert, ihre Sichtweise wird klarer von dem, wer er ist. Und genau das ist, was das Ziel Gottes ist. Er sagt, Gnade und Friede werde euch reichlicher zuteil in der Kenntnis Gottes und des Herrn Jesus Christus. Schau in den Ratschluss Gottes hinein, schau in dem hinein, was Gott gegeben hat, und du wirst merken, wie die Herrlichkeit der Gnade weiter und herrlicher leuchtet, also wie die Herrlichkeit der Gnade höher und heller leuchtet. Sieh Gottes Charakter an. Und du wirst sehen, wie dein Friede in seiner Fürsorge größer wird. Zunimmt, weil er da ist. Weil er seine Verheißung gegeben hat. Und ihr merkt, ich kann gar nicht weiterreden, ohne dass wir auf die nächsten Verse kommen. Aber das ist genau das Besondere, warum er das wünscht. Gnade und Friede ist in dem Sinne soll zunehmen, ist die Überschrift zu dem Brief, den er schreibt. Und wenn wir jetzt in den Brief hineingehen, dann werden wir genau das sehen. Dann sehen wir, wie er nun Dinge bringt, die notwendig sind für ihren Glauben, die er ihnen mitgeben will als Fundament, damit Gnade und Friede zunehmen. Darum ist es so wichtig, genau hinzuschauen, was er sagt und warum er das sagt. Und Gott zu bitten, dass er uns den Glauben schenkt und dass wir gerade in diesen Dingen den Herrn erkennen. Denn es heißt hier durch die Erkenntnis unseres Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Vielleicht noch mal ein Satz, weil wir vorher gesehen haben, dass er von Jesus als Gott spricht und hier wieder aufzählt des Gottes und unseres Retters Jesus Christus, wo wir eben beide Personen dargestellt haben. Es ist so wichtig, dass wir keine Diskrepanz zulassen zwischen Jesus, zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Aber es ist auch wichtig, dass wir immer wieder uns Gedanken machen, wie der dreieinige Gott in den drei Personen, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist zusammenwirken. Gott hat es so offenbart. Und es lohnt sich, immer wieder darüber nachzudenken, welche Aufgabe hat der Sohn übernommen? Welche Aufgabe der Heilige Geist? Welche Aufgabe der Vater? Wie wirken sie zusammen? Sie sind vollkommen eins. Es gibt keine Konkurrenz, auch nicht, wenn wir beten. Der Vater ist nicht beleidigt, weil ich Jesus sage. Und Jesus ist nicht beleidigt, wenn ich Vater sage. Aber wichtig ist, dass ich verstehe, dass sie eins sind, vollkommen eins. Ein Gott und Vater. Ein Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und nun wollen wir sehen, was er uns zeigt, wie Gnade und Friede zunimmt durch die Erkenntnis Gottes. Wenn wir nun die ersten zwei Verse davon anschauen, dann wollen wir sehen, dass diese Verse eine Absicht haben. Das, was er hier in den nächsten zwei Versen uns sagt, also ich rede jetzt von Vers 3 und 4, wir lesen sie noch einmal, damit sie uns vor Augen sind. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Jetzt lese ich Vers 5 dazu. So setzt deshalb allen Eifer daran. Er will sie also anspornen, Eifer anzulegen, allen Eifer anzulegen. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber er macht es nicht einfach so, indem er sie animiert, eifrig zu sein, indem er sie einfach ihnen befiehlt, eifrig zu sein. Er bringt wirklich sehr gewichtige Gründe nachher, warum sie eifrig sein sollen und zeigt auch, wie schädlich und fatal es ist, wenn jemand nicht eifrig ist. Aber das, was er erstmal tut, ist, er stellt den Eifer auf das Fundament des Glaubens. Und wie macht er das? Er zeigt erstmal, auf welcher Grundlage jeder Eifer eines Gläubigen stehen muss. Und was macht er hier? Er sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wenn ein Kind geboren ist, wird die Nabelschnur abgeschnitten und das Kind ist unabhängig von der Mutter. Und irgendwas ist im Kind, das ist eine Lebenskraft im Kind, das bestimmt, dass dieses Kind wachsen wird und zunehmen wird. Dieses Kind wird essen, nach Essen verlangen, dieses Kind wird sich bewegen, dieses Kind wird versuchen, auf den Stuhl zu klettern und wieder versuchen und es wird runterfallen und es wird doch mal wieder draufsteigen. Jemand hat mal so schön gesagt, das ist der Unterschied an Kindern. Wenn Erwachsene mit dem Fahrrad fahren und umfallen, sagen sie, ich steige nie mehr auf dem Fahrrad. Wenn ein Kind draufsteigt und umfällt, sagt sie, ich muss wieder drauf, damit ich es bald lerne. Das ist, was ein Kind macht. Ein Kind hat eine, da ist etwas drin, ein Verlangen danach, alles zu erobern, was es in diesem Leben zu erobern gibt. Manchmal verlieren wir das als erwachsene Leute, ne? Unser geistliches Leben sagt uns hier, Petrus, unser geistliches Leben hat von Gott Gnade bekommen. Ich nenne es Gnade, weil es im Anfangsgruß drin ist. Aber es ist die göttliche Kraft. Er sagt, Gottes Kraft, und der Inhalt ist seine Gnade, hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Er spricht von diesem geistlichen Leben und sagt uns, bevor er uns auffordert, hingegeben, eifrig zu sein, schau mal an, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du das anschaust, was Gott dir gegeben hat, da gibt es nur ein Wort, das es beschreibt. Alles, alles. Alles, was du brauchst. Du schaust also in dein Leben, du schaust auf die Herausforderung, du sagst, was wird in meinem Leben auf mich zukommen? Oder du sagst, was habe ich für Voraussetzungen? Manche sind übertrieben und manche ja, denken hoch von sich selbst und glauben, sie hätten genug Voraussetzungen, aber nicht so der Christ, der sein eigenes Herz erkannt hat. Er weiß, wer er ist. Und was macht Petrus hier? Er sagt, das ist nicht, er sagt hier, richte deinen Blick auf Gott selbst und sieh, in seiner großen Gnade hat er dir alles gegeben, was du brauchst zum Leben. Jetzt können wir sagen, okay, was ich brauche zum Leben, das heißt, ich werde als Christ überleben. Ich werde als Christ in Gottes Herrlichkeit ankommen. Aber was Petrus hier macht, er knüpft etwas zusammen. Er sagt, zum Leben und zur Gottseligkeit, zur Gottesfurcht. Und er sagt hier, dass Gott uns alles gegeben hat, um in jeder Situation und in jeder Herausforderung zu seiner Ehre zu leben. Im Bewusstsein zu leben, dass Gott Gott ist und mit der Haltung zu leben, die diesem Gott wohlgefällt. Das war jetzt nur eine kurze Zusammenfassung, was Gottesfurcht bedeutet. Es bedeutet also nicht ein Leben, er hat mir nicht alles zu geben, dass ich so hinstolpere, dass ich ins ewige Leben hinstolpere, sondern für jeden Konflikt, für jede Herausforderung, für jede Versuchung, für alles, was in mein Leben kommt, für alle Schwierigkeiten, für alle Feinde, die der Christ hat, den Teufel, die Welt, das eigene Herz, für alle Feinde, die er hat, die Gott in sein Leben gebracht hat, für sein Leben bestimmt hat, für alle Herausforderungen hat er ihm alles gegeben. Das ist die Voraussetzung. Er sagt, das ist die Grundlage. Du hast also einen Auftrag und bist ausgestattet mit allem, was du zu diesem Auftrag brauchst. Ja, du bist in den Krieg geschickt und es wäre ungefähr so, wie wenn man einen Soldaten oder ein Heer in einen Auftrag gibt und man sagt, der Feind ist aber übermächtig und der General sagt, aber schau, was du hier hast, ist alles, was du brauchst, um diesem Feind zu begegnen. Nun, Menschen können sich irren, Gott nicht, Gott nicht. Gott weiß, was du brauchst. Gott kennt deine Schwäche besser, als du sie kennst. Gott kennt deine Unzulänglichkeit besser, als du sie kennst. Gott weiß, wie du wirklich beschaffen bist. Und selbst da, wo du dir es zutraust, wie der Petrus wusste das ja aus Erfahrung, wo er gesagt hat, wenn alle dich verleugnen, ich nicht, sagt Jesus, ich habe dich für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Merkt ihr, er hat ihm schon gegeben, für ihn gesorgt, da, wo er dachte, er könnte es alleine. Das ist der Inhalt dieser Gnade. Er ist so reich, dass der allmächtige, allwissende Gott uns ausgestattet hat nach dem, was wir wirklich brauchen und nicht nach dem, was wir denken, was wir brauchen. Alles gegeben zum Leben in Gottseligkeit. Zu einem Leben in Gottes. Warum ist diese Voraussetzung so wichtig? Aus dem einfachen Grund, Es lehrt mich die Situationen, die Herausforderungen, die Anfechtung des Lebens anders anzuschauen. Du sagst dann nicht mehr, das war mir zu hart oder ich kann nicht mehr, sondern du glaubst dem, was Gott gesagt hat und urteilst, wenn er diese Dinge in mein Leben bringt, dann wird er auch damit fertig. Ich bin einmal gestolpert, als David im Psalm, ich glaube Psalm 21, da beginnt er den Psalm und sagt, der König freut sich in deiner Kraft. Der König freut sich in deiner Kraft. Er war zuversichtlich, dass Gott mit allen Herausforderungen fertig wird. Psalm 23, was sagt er da? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der König freut sich in deiner Fürsorge, egal was kommen wird. Ich habe Herausforderungen, die bringen mich an die Grenze meiner Kraft. Und ich schaue zurück auf die Verheißung und sage, Herr, du hast gesagt, du hast mir alles gegeben, was ich zum Leben und zur Gottesfurcht brauche. Das ist Gnade. Darum wird der Christ überwinden. Darum kann er überwinden, weil Gott ihm alles für jeden Kampf und für jede Herausforderung gegeben hat. Schaut, ihr kennt alle den Epheser 1. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Welten. Aber ich wollte euch nochmal auf Römer 5 hinweisen. Römer 5, wo Paulus von der Gerechtigkeit spricht und dem Geschenk der Gerechtigkeit, weil das so eng verknüpft ist mit dem Thema hier im Petrusbrief. Ich lese mal Vers 16 und Vers 17, Römer 5, Vers 16 und 17. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus einer Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Ich bin also vor Gott gerechtfertigt aufgrund der Gnade Gottes. Er hat meine Gerechtigkeit hervorgebracht. Und jetzt Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, und wir leben in dieser Welt und wir sind Kinder wir sind Nachkommen Adams, deswegen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, und davon reden wir, ein Überfluss der Gnade, und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das Geschenk der Gerechtigkeit, die Gabe der Gnade, führt zu einem Herrschen im Leben. Deswegen sagt er, alles geschenkt hat zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht. Wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, und zeigt uns damit, dass es Gottes Reichtum ist, Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit, Gottes Charakterzüge, indem es begründet ist, nicht in uns. Seine göttliche Dynamis steht hier, das Wort für Dynamit. Es ist Gottes Kraft, die hier wirksam wird. Und wir sollen den anschauen, von dem es herkommt. Gnade und Friede nehmen zu, wenn wir Gott erkennen. Hier sagt er, dass wir durch die Erkenntnis Gottes alles empfangen haben, was wir brauchen. Und dieser Gott ist so übermächtig, so vollkommen, so herrlich, dass nichts von dem fehlt, was wir brauchen. Und das Vers 4, der führt es dann aus, durch welche, nämlich durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch seine Eigenschaften, er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Gott gibt Verheißungen. Warum gibt er Verheißungen? Weil er Glauben geschenkt hat. Und weil er der ist, der unserem Glauben ein Fundament gibt. Und dieses Fundament ist sein Wort. Wenn du also in Anfechtungen und Schwierigkeiten bist, wenn du in Herausforderungen bist, wenn die Konflikte des Lebens kommen, dann will er, dass du weißt, fest davon überzeugt bist, dass du alles bekommen hast, was du für jeden Konflikt in deinem Leben hast. Und du bekamst es unter anderem durch Verheißungen, Zusagen Gottes. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das ist eine Verheißung. Gott sagt also, er wird uns nicht verlassen, aber auch nicht versäumen. Das heißt, er wird nichts auslassen, was notwendig ist für unsere Herausforderung. Gott versucht uns nicht über unser Vermögen. Treu ist der, der es angefangen hat, er wird es auch tun. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Der Herr ist mein Hirte, was ich vorher sagte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Das sind Verheißungen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Und er zeigt uns hier, Gott hat uns durch seine göttliche Kraft uns alles gegeben. Und hier sagt er, und er gab uns Verheißungen. Verheißungen, die so überaus groß und kostbar sind. Ja, das überaus groß, wir brauchen heute das Wort wieder regelmäßiger. Mega, ne? Mega, das ist mega. Das, was er hier braucht. Er sagt, diese Verheißungen, die großen Verheißungen, also Mega-Verheißungen. Ja. Also er gab uns überaus große und kostbare, wertvolle Verheißungen. Der kostbare Glaube gründet sich auf diese Verheißungen. Und er zeigt uns, er sagt, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Hier ist das Besondere, es bestätigt, was er vorher gesagt hat. Nicht wir werden Gott, nicht wir bekommen Gottes Wesen, aber Gottes Charakterzüge werden an uns mehr und mehr offenbar, trotz der Widrigkeiten dieses Lebens. Wodurch? Durch seine Kraft, durch seine Verheißungen. Und Verheißungen sind dafür da, dass wir im Glauben darauf antworten. Diese Woche sprachen wir mit jemandem und ich sagte dann irgendwann, der Glaube ist nicht der Reichtum in sich. Ich sage Schatzkiste, ich sage ja zu einer Schatzkiste, nicht weil ich sage, die Holzkiste ist so wertvoll, sondern weil der Schatz da drinnen so wertvoll ist. Aber der Vergleich hinkt ein bisschen, habe ich nachher feststellen müssen. Weil die Schatzkiste oder die Truhe ist starr, der Glaube nicht. Der Glaube ist zwar das, was sich an dem hält, was Gott getan hat, aber Gott stärkt und nährt und läutert diesen Glauben, sodass er mehr und mehr halten kann, was Gott gegeben hat. Und wenn dieser Glaube wächst und zunimmt, wächst auch die Zuversicht und die Freimütigkeit und die Freude im Glauben. Es wächst also die Freude darüber, wer Gott ist, was er getan hat, wie herrlich die Erlösung ist und wie reich die Verheißungen sind. Aber die Verheißungen sind sozusagen das Mittel Gottes, das uns zurückbringt zu dem, der die Verheißungen gegeben hat, sodass wir Gott anbeten für die Größe der Verheißungen, für den Reichtum der Verheißungen. Dies ist die Grundlage, mit der er uns dann anspornen wird, hinzugehen, um allen Eifer anzuwenden. Dass wir nicht woanders hingehen sollen, erinnert uns der letzte Teil dieses Verses, wenn er sagt, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Gott hat euch ein neues Leben gegeben, auf euer Leben auf eine neue Grundlage gestellt. Ihr habt erkannt, dass das, wovon ihr vorher lebtet, nämlich nach den betrügerischen Begierden, euch keine Grundlage bietet. Es führte euch ins Verderben. Und ich glaube, was er sagen will, ist, ihr seid dem entflohen. Haltet euch das vor Augen, dass ihr nie mehr zurückgeht, da wieder Zuflucht und Hoffnung und Hilfe zu suchen, wo ihr es vorher, vor eurer Errettung gesucht habt. Richtet euren Glauben ganz auf das, was Gott euch in Christus Jesus gegeben hat. Schaut diesen Reichtum und schaut, dass dies ein wirkliches Fundament ist, ein tragfähiges Fundament und dass es weit herrlicher ist als alles, was ihr dort in der Welt findet. Das, was ihr, wo ihr die Zuflucht und die Hoffnung vorher gesucht habt, das war unrein. Es war töricht, es war Lüge. Das, wo ihr jetzt euren Anker hineingeworfen habt, nämlich in dem, was Gott ist in seinem Charakter, was er für euch getan hat, das ist bleibend, beständig, tragfähig. Und es ist tragfähig für alle Herausforderungen. Wenn er also dann darauf eingehen wird und sagen, so wendet nun allen Eifer daran, dann gibt er uns diesen großen Ansporn. Er sagt, warum kannst du voll Eifer in den Kampf ziehen? Warum kannst du voller Freimütigkeit in den Kampf ziehen? Warum kannst du stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke? Weil Gott dir alles gegeben hat. Musst du jetzt auf dich schauen? Auf die Würdigkeit deiner Verheißung? Nein, er sagt, gegeben hat durch die Erkenntnis Gottes. Gott hat es dir gegeben. Und da du gläubig geworden bist, ein Kind Gottes geworden bist, gehören diese Verheißungen dir nicht aufgrund deiner Reife, weil du vielleicht ein Kind im Glauben bist, nicht aufgrund deiner Tadellosigkeit, sondern aufgrund seiner Tugenden, seiner Gerechtigkeit, aufgrund dessen, was er bestimmt hat zu deinem Heil. Es ist Gnade, diese überströmende Gnade, in der Gott alles bedacht hat, was notwendig sein würde, sodass das Heil gewiss ist. Und er möchte, dass wir daran wachsen. Hier haben wir also den Beginn, die Grundlage gelegt oder die Grundlage angeschaut, die Petrus hier legt, auf der wir den Kampf des Glaubens führen dürfen. Jetzt liegt es an uns, das mit ins Leben zu nehmen, in den Alltag zu nehmen. Die neue Woche wird neue Herausforderungen mit sich bringen und die neue Woche wird Versuchungen zur Sünde mit sich bringen. Die neue Woche wird dich an Punkte führen, wo du sagen kann, die nächste Woche kann, nicht jedem, aber bei manchmal ist es so, an Punkte führen, wo du sagst, es geht nicht weiter, ich sehe keinen Weg. Und du kommst vielleicht in Situationen, wo du denkst, es gibt nur eine Lösung und die ist ein Kompromiss. Nein, nein. Gott hat dir alles gegeben. Geh zu Gott. Flieh zu Gott. Suche ihn. Und wenn dein Leben erschüttert ist und du Unsicherheit hast, weil ein innerer Unfriede dich gefangen nimmt oder packt, nimm das Wort Gottes. Geh zu dem Herrn und sag, Herr, öffne meine Augen, dass ich dich erkenne, deine Herrlichkeit sehe und die Herrlichkeit deiner Gnade. Du hast mir alles gegeben. Du wirst mit der Situation fertig. Und nicht nur wirst du mit der Situation fertig, sondern du stehst da, sondern du hast mir schon alles gegeben, was ich brauche, um in dieser Situation in Gottesfurcht zu wachsen und zuzunehmen. Reich zu werden in dir und in dem, was du getan hast. Es verändert die ganze Sichtweise in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten. Und es richtet unseren Blick auch in Bezug auf die Ewigkeit, auf den, der stark ist zu tragen. Nicht, wir hatten es heute Morgen in der Sonderschule, nicht ich werde treu sein, nicht ich werde treu die Mittel gebrauchen. Nein, ich bin ein irrendes Schaf, aber ich habe einen treuen Hirten. Er weiß mich zu versorgen, er weiß mich durchzutragen, er weiß mich bei der Hand zu nehmen und er weiß mich zurückzuführen. Das ist meine Hoffnung. Ich will kämpfen mit all meiner Kraft. Ich will kämpfen in seiner Kraft. Er hat mir alles gegeben. Darum betet Paulus in Epheserbrief und ich, das können wir zu unserem Gratgebet machen und damit abschließen. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Wir brauchen eine neue Sichtweise der Kraft Gottes in seinen Heiligen. Lass uns beten. Darum, o Vater, wollen wir zu dir kommen mit dem Gebet, das du selbst uns gibst, eingegeben durch deinen Heiligen Geist. Herr, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Lass uns die Herrlichkeit sehen, die du uns gegeben hast, und gleichzeitig da dich erkennen in deiner Herrlichkeit, in deiner tiefen Herabneigung, in deinem Reichtum, den du freigebig gibst und über Sünde ausschüttest. Herr, wir preisen dich dafür. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben und lehre uns nun, den Glaubenskampf zu führen in dieser Woche, dass wir auf deine Kraft vertrauen, in deiner Macht gehen und in deinem Namen streiten. Herr, du vermagst, unsträflich zu bewahren, bis auf den Tag, da du kommen wirst und uns heimholen wirst in deine Herrlichkeit. Darum segne uns, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch Frieden. Amen.